NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. April 1726. Die Legende von Newtons Apfel entsteht.
4, 3, 2, 1 and 0 and liftoff of Space Shuttle Atlantis, reaching the crest of its historic achievements in space.
Mai 2010. Die US-Raumfähre Atlantis startet zu ihrer letzten Mission in den Himmel. Für die NASA ein historischer Höhepunkt, für die Physik eine Art Wallfahrt. Denn an Bord der Raumfähre fliegt eine Reliquie mit. Eine Reliquie der Wissenschaft. Ein Splitter vom Apfelbaum, unter dem einst Isaac Newton saß, als ihm ein Apfel auf die Birne, auf den Kopf fiel und dem Physiker einen genialen Gedanken eingab. Die Idee der universellen Gravitation.
Der Grundgedanke ist der, dass Newton also unter dem Apfelbaum sitzend von einem Apfel getroffen auf den Gedanken gekommen sein soll, dass diese Kraft, die den Apfel zum Erdboden hinzieht, wohl identisch sein müsse mit der Kraft, die etwa den Mond auf seiner Bahn um die Erde hält oder auch die Planeten auf ihrer Bahn um die Sonne.
Professor Helmut Pulte, Wissenschaftshistoriker und Newton-Experte an der Ruhr-Universität Bochum.
Es gibt verschiedene Berichte zu diesem Apfelvorkommnis, die allesamt sehr viel später aufgezeichnet worden sind, aber wohl auf Beschreibungen des hochbetagten Newton beruhen.
83 ist Newton, als er die Apfelgeschichte am 15. April 1726 seinem Bekannten William Stukeley erzählt. Und da lag das berühmte Ereignis schon 60 Jahre zurück. Damals studierte Newton noch an der Universität Cambridge. Was aber trieb den Physikstudenten in einen Obstgarten?
Naja, der Garten, um den es sich gehandelt haben soll, ist der seines Elternhauses in Woolthorpe, nicht allzu weit entfernt von Cambridge. Es war also so, dass Cambridge um 1665, im Frühsommer 1665, wie viele andere Ortschaften in England von der Pest heimgesucht wurde und dass daraufhin der Lehrbetrieb eingestellt werden musste. Und Newton hat also die Jahre 1665, 1666 dann im Wesentlichen in Woolthorpe verbracht.
Die Nachwelt wird sie zu Wunderjahren, Anni Mirabilis, verklären. Ähnliches widerfuhr nur noch Albert Einstein rund 250 Jahre später. Er krempelte die Physik komplett um, während Newton die moderne Physik überhaupt erst begründet.
Newton selber hat sich etwa 50 Jahre später so geäußert, dass in dieser Zeit 1665, 66 seine drei großen Entdeckungen zu verorten sind. Das ist zunächst einmal die Entdeckung der Fluxionsrechnung.
Also der Differential- und Integralrechnung. Seither nicht nur Albtraum vieler Schülergenerationen, sondern wichtigstes Handwerkszeug aller Naturwissenschaftler.
Das ist zum Zweiten die Entdeckung, dass weißes Licht aus farbigem Licht besteht. Und das Dritte ist eben die Selbstzuschreibung, dass er in dieser Zeit auf die Idee der universellen Gravitation gekommen sei.
Stolz veröffentlicht er seine Erkenntnisse über das Licht. Und tritt eine bitterböse Debatte los, ob Licht nun aus Lichtwellen oder aus Lichtpartikeln bestehe. Das verleidet ihm die Lust auf weitere Publikationen. Keine gute Idee, denn Jahrzehnte später beansprucht der deutsche Gottfried Wilhelm Leibniz die Urheberschaft für die neue Mathematik und Robert Hooke für das Gravitationsgesetz. Newton rastet total aus, rasend vor Zorn.
Wer aber ist dieser geniale Wüterich, dieser Ausnahmestudent, der mit 26 den Lehrstuhl seines Professors erhält, der als Bauernjunge ungeliebt und einsam aufwuchs und sich von den Menschen ab und den Dingen zuwandte und der nicht aufhörte zu fragen, auch nicht im Obstgarten?
Warum müssen die Äpfel immer senkrecht zu Boden fallen? Warum nicht seitwärts oder aufwärts? Warum immer Richtung Erdmittelpunkt? Sicher ist der Grund dafür, dass die Erde den Apfel anzieht.
Aber sinniert er weiter, warum fällt dann der Mond nicht auch auf die Erde? Warum kreist der seelenruhig auf seiner Himmelsbahn um unseren Globus?
Wie Gegenstände zur Erde fallen, hatte der berühmte Galileo Galilei in Pisa untersucht. Johannes Kepler in Prag dagegen hatte entdeckt, wie sich die Planeten am Himmel bewegen. Galten also auf der Erde und am Himmel tatsächlich verschiedene Regeln? So hatte es der Naturphilosoph Aristoteles 2000 Jahre zuvor als Fundament seiner Welterklärung festgelegt.
Das kann der Engländer einfach nicht glauben. Aber er braucht noch 20 Jahre nach dem Apfelfall, ehe seine mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie, das heißt die Grundlagen der Physik, Kepler und Galilei, Himmel und Erde unter ein Gesetz vereinen.
Das ist also etwas, was tatsächlich erst in den 80er Jahren in ihm reift. Und diese Verbindung stellt er dann in dem Principia in einem sehr schönen Gedankenexperiment dar. Man kann sich vorstellen, man wirft einen Körper.
Nehmen wir an, es sei ein Apfel und es gebe keinen Luftwiderstand.
Und erhöht fortwährend die Geschwindigkeit, mit der man wirft. Dann wird der Körper eine Bahn beschreiben, deren Auftreffpunkt auf der Erde immer weiter wegrückt vom Wurfpunkt, bis schließlich der Körper gar nicht mehr auf der Erde aufkommt, sondern um die Erde rotiert.
Erdanziehung, also Gravitation, und Abwurfgeschwindigkeit haben aus dem Apfel einen kleinen künstlichen Mond gemacht, einen Satelliten, im Gedankenexperiment. Praktische Wirklichkeit wurde daraus mehr als 300 Jahre später, als ein Stück von besagtem Apfelbaum im Space Shuttle um die Erde kreiste, in den Himmel geschleudert mit Raketenkraft.
Doch Newton folgert weiter. Wenn die Erde den Apfel anzieht und den Mond und die Sonne die Erde, heißt das, alle Materie zieht alle andere Materie an. Letztlich wirkt jedes Atom des Universums mit seiner Gravitation auf alle anderen Atome, selbst auf die am Ende des Weltalls. Unglaublich, aber wahr. Die Gravitationskraft war universell. Sie strukturierte den ganzen Kosmos.
Damit glaubt Newton, den Schlüssel zum Schöpfungsgeheimnis Gottes gefunden zu haben. Und nicht nur er, auch viele Zeitgenossen und Generationen nach ihm. Simon Schaffer, Wissenschaftshistoriker in Cambridge, über die Prinzipien.
It's seen as a divine book.
Man sieht darin ein göttliches Buch, so etwas wie eine Offenbarung. Edmund Halley, der alle Publikationskosten übernahm, stellte dem Werk ein bemerkenswertes Gedicht voran, in dem er verkündet, es sei gefährlich, sich Gott weiter zu nähern, als Newton es tat.
Und es kommt hinzu, dass Newton selber auch offenkundig von der Vorstellung getragen war, dass er nicht ein gewöhnlicher Naturforscher sei, sondern man könnte fast sagen ein Prophet. Er war ein sehr religiöser Mensch und er hat schon die Auffassung vertreten, dass er die ewigen göttlichen Wahrheiten geschaut hat und an die Menschen weitergibt.
Kein Wunder, dass der Prophet für seine Erleuchtung einen Apfel als Fallobst wählt.
In der jüdisch-christlichen Tradition ist nun mal der Apfel ein Symbol für das Erkenntnisstreben des Menschen. Da Newton sehr bibelfest war, denke ich, liegt diese Assoziation durchaus nahe.
Ein Sündenfall. Der verbotene Apfel vom Baum der Erkenntnis hatte den Menschen aus dem Paradies vertrieben. Isaac Newton hatte den Menschen nun mit einem Apfelfall den Weg zurück ins Paradies der Erkenntnis gezeigt. Allerdings war der Weg dorthin kein Spaziergang. Nur wenige verstanden Newtons neue Physik und wie er das Gebäude des Kosmos erklärte. Stattdessen lästerten die Leute:
Da geht der Mann, der ein Buch schrieb, das weder er noch sonst jemand versteht.
Dabei hatte er sogar auf sein neues Wunderwerkzeug verzichtet und statt Differential- und Integralrechnung nur Geometrie zum Beweis seiner Thesen benutzt. Helmut Pulte.
Es gibt unterschiedliche Auffassungen über diesen Sachverhalt. Die plausibelste scheint mir zu sein, dass er eine neue Theorie der Planetenbewegung nicht auch noch mit einer allzu neuen Mathematik belasten wollte. Das heißt, dass er darauf aus war, dass seine neue Mechanik auch angenommen wird und die Chancen dazu sah er als besser an, wenn er die Mathematik dort im Wesentlichen geometrisch einkleidete, sozusagen nach der Art der Alten seinen Zeitgenossen verkaufte.
Selbst der Aufbau seiner Prinzipien folgt dem berühmten Geometrielehrbuch des Griechen Euklid.
Aber Newton schwebt nicht nur in theoretischen Sphären. Seine Erkenntnisse zu Ebbe und Flut, zur Berechnung der Mondbahn, helfen den Seeleuten beim Navigieren.
Für eine Seefahrernation, die sich anschickt, ein Empire zu erobern, ein Strategievorteil ohnegleichen.
Seit 1700 erlaubte die Astronomie Positionsbestimmungen nie dagewesener Genauigkeit. Und als das britische Empire zur Seemacht aufstieg, rückte die Astronomie ins Zentrum des imperialen Projekts. Das königliche Observatorium in Greenwich wurde einzig für die Navigation nach den Sternen gegründet.
Dank Newton feierte England auch einen spektakulären Forschungstriumph über Frankreich, den Rivalen zur See und in der Wissenschaft.
Denn im letzten Kapitel seiner Prinzipien hatte der 44-Jährige auch berechnet, wie die Form der Erde von einer perfekten Kugel abweichen müsste. Simon Schaeffer.
Die Geographen des französischen Königs behaupteten, die Erde habe die Form einer Honigmelone, das heißt länglich zu den Polen hin. Newton und andere führende Astronomen berechneten genau das Gegenteil. Die Erde gleiche eher einem Kürbis, nämlich an den Polen abgeflacht.
Zwei französische Vermessungsexpeditionen Richtung Nordpol und Äquator entschieden schließlich, die Erde gleicht einem Kürbis. Newton hatte recht.
1696 ein Bruch. Newton gibt Cambridge und Professur auf, zieht nach London und übernimmt die Leitung der königlichen Münze. Eigentlich ein ruhiger, lukrativer Job. Doch der 53-Jährige fährt wie eine Furie zwischen Geldfälscher und Spekulanten, bringt sie gnadenlos an den Galgen. Dann wählt ihn 1703 die Royal Society, die Akademie der Wissenschaften, zum Präsidenten. Autoritär wie ein Kapitän steuert er sie 25 Jahre. Wieder unbequem und unbeliebt. Einer seiner Nachfolger als Präsident, Lord Martin Rees.
Man muss sagen, er war kein angenehmer Mensch. Was wir über ihn wissen, deutet darauf, dass er als junger Mann einsam und schwierig war und im Alter eitel und rachsüchtig.
Ein alter Stinkstiefel, könnte man sagen. Eine heimliche, fast unheimliche Seite holte erst 200 Jahre nach seinem Tod im Jahr 1727 die Versteigerung seines schriftlichen Nachlasses ans Licht. Isaac Newton hatte seinen Gott nicht nur in den Naturgesetzen gesucht, sondern auch in Alchemie und Bibeltexten. Mit hochketzerischen Resultaten. So hielt er, der am Trinity, am Dreifaltigkeitscollege, lernte und lehrte, die Dreieinigkeit von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist für eine gotteslästerliche Irrlehre der Kirche.
Als diese ganz andere Seite Newtons zum Vorschein kam, war sein Gravitationsgesetz bereits überholt. Ein technischer Experte dritter Klasse am Eidgenössischen Patentamt in Bern hatte 1907 einen anderen Fall beobachtet und die Physik revolutioniert. Albert Einstein sah einen Dachdecker vom Dach fallen und fragte sich, was der wohl beim Sturz spürte.
Ich saß auf meinem Stuhl im Patentamt in Bern. Plötzlich hatte ich den Einfall, wenn sich eine Person im freien Fall befindet, wird sie ihr eigenes Gewicht nicht spüren.
Das heißt, sie spürt keine Gravitation.
Ich war verblüfft. Dieses einfache Gedankenexperiment machte auf mich einen tiefen Eindruck. Es führte mich zu einer Theorie der Gravitation.
Zu einer neuen Theorie der Gravitation, zur allgemeinen Relativitätstheorie, die im ganzen Kosmos gilt. Will man aber nur eine Raumfähre oder einen Apfel in die Erdumlaufbahn schießen, reicht zur Berechnung Newtons gute alte Gravitation. Übrigens, Newtons berühmtes Fallobst war die Sorte Flower of Kent, nur geeignet für Apfelmus.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burkmer an die Legende von Newtons Apfel, die am 15. April 1726 entstand. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.